Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu dem letzten Vortrag heute. Mein Name ist Markus Blitz, ich bin von Beruf Physiker. Ich habe an der Technischen Universität in München allgemeine Physik studiert und dann habe ich am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München in der Astrophysik promoviert. Ich komme aus Tittmoning, das ist ein kleiner Ort in Chiemgau in Oberbayern. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Sandra, wir haben 2 Kinder. Aber noch wichtiger als mein Beruf, ich bin momentan als Patentmanager in der Industrie tätig, ist, dass ich Christ bin. Und vor 13 Jahren bin ich ganz überraschend, nicht geplant, Christ geworden. Und bereits 2 Jahre danach habe ich angefangen, die ersten Vorträge zu halten. Und wir haben heute ein Thema, das ist ja sehr aktuell, droht uns ein Klimakollaps. Und das ist ein sehr umfangreiches Thema, es wird auch ein bisschen länger dauern als die anderen Vorträge. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem da ganz gut durchkommen durch das Thema heute. Der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal haben wir einen planetaren Notfall. Dann der Punkt, nehmen die extremen Wetterereignisse zu? Und ist der Mensch verantwortlich für den Temperaturanstieg? Kann man das so sagen? Funktionieren die Klimamodelle? Ist Kohlendioxid, also dieses Gas, das diesen Klimawandel verursachen soll, schädlich? Warum Klimapolitik? Ist Gaia, also Mutter Erde, in Gefahr? Die biblische Perspektive und welche Katastrophe droht wirklich? Zunächst einmal zu dem ersten Punkt, was sagen die Politiker dazu? Hier zum Beispiel der Tony Blair, ehemaliger britischer Premierminister. Die globale Erwärmung ist mittlerweile für die Welt ein zu ernstes Thema geworden, um es zu ignorieren oder anderer Meinung zu sein. Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin, der Klimawandel beschleunigt sich. Er bedroht unser Wohlergehen, unsere Sicherheit und unsere wirtschaftliche Entwicklung. Er wird zu unkontrollierbaren Risiken und dramatischen Schäden führen, wenn wir keine entschlossenen Gegenmaßnahmen ergreifen. Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär, die globale Erwärmung muss als eine Bedrohung der Wirtschaft und globalen Sicherheit betrachtet werden. Und Al Gore, ehemaliger US-Vizepräsident, sagt, ich will heute über etwas sprechen, was ich für einen planetaren Notfall halte. Eine Krise, die das Überleben unserer Zivilisation und die Bewohnbarkeit der Erde bedroht. Die Menschheit sitzt auf einer Zeitbombe. Wenn die große Mehrheit der Wissenschaftler recht hat, dann haben wir gerade 10 Jahre Zeit, um eine große Katastrophe abzuwenden, die das Klimasystem unseres gesamten Planeten in eine Abwärtsspirale von Zerstörungen epischen Ausmaßes stürzen könnte. Eine Abwärtsspirale, die extreme Wettersituationen, Überschwemmungen, Dürren, Epidemien und tödliche Hitzewellen mit sich bringt, jenseits dessen, was wir jemals erlebt haben. Eine Katastrophe, die wir selber verursacht haben. Und Barack Obama, ehemaliger US-Präsident, zunehmend gefährlichere Witterungsverhältnisse und verheerende Stürme setzen der lang andauernden Debatte darüber, ob der Klimawandel real ist, ein abruptes Ende. Nicht nur ist sie real, sie ist bereits da, die von Menschen verursachte Naturkatastrophe. Also nach den Politikern sind wir mittendrin in einer Katastrophe. Von was reden die? Die reden zum Beispiel von den Hurricanes. Hurricanes sind gewaltige Wirbelstürme mit Fortbewegungsgeschwindigkeiten von 50 Kilometer pro Stunde im Mittel, Windgeschwindigkeiten in den Hurricanes bis zu 250 Kilometer pro Stunde. Die haben eine Größe von 100 bis maximal 2000 Kilometer im Durchmesser und treten in den Tropen auf, das heißt links und rechts des Äquators, und entstehen durch warme, feuchte Luft, die dort aufsteigt. Typischerweise lebt so ein Hurrikan einige Wochen. Wenn so ein Hurrikan an Land kommt, dann ist es aber in der Regel rasch vorbei damit. Der überlebt dann typischerweise nur noch einen halben Tag bis zu maximal 3 Tagen. Im Atlantik und nördlichen Pazifik spricht man übrigens von Hurrikan, im südlichen Pazifik und im Indischen Ozean von Zyklon, aber das ist ein und dasselbe Gebilde im Prinzip. Nun, wenn die jetzt in Landnähe kommen, dann verursachen die natürlich Überschwemmungen, wie hier zum Beispiel hier auf Haiti. Und natürlich in Amerika, da sind die Häuser in der Regel nicht aus Stein wie bei uns, sondern aus Holz. Und wenn dann so ein Holzhaus von so einem Hurrikan erwischt wird, dann bleibt oft nicht viel übrig, wie man hier sehen kann, und die Menschen werden obdachlos, wie hier. Dann gibt es noch andere Art von Katastrophen, das sind die Tornados. Tornados sind im Prinzip auch kleine Wirbelstürme, die Fortbewegungsgeschwindigkeiten aber jetzt schon bis zu maximal 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Wenn Sie dann mit dem Auto davonfahren wollen, haben Sie vielleicht ein Problem, weil sich der Tornado eben nicht an den Straßenverlauf hält. Windgeschwindigkeiten bis zu 500 Kilometer pro Stunde werden erreicht. Die sind wesentlich kleiner als die Hurricanes, die sind einige Meter im Durchmesser bis maximal 3 Kilometer und treten in den mittleren Breiten auf, durch das Aufeinandertreffen von warmen und kalten Luftströmungen. Typischerweise leben diese Dinger zwischen 10 Minuten und einer Stunde. Aber sie haben eine gewaltige Kraft. Hier zum Beispiel haben sie einen ganzen Schulbus, ist ein ganzer Schulbus in die Luft geschleudert worden. Dem Kind hier ist im Vordergrund Gott sei Dank nichts passiert. Aber wenn das durch eine amerikanische Kleinstadt saust, dann hinterlässt es eine regelrechte Schneise der Zerstörung. Und die Menschen stehen dann eben oft vor den Trümmern ihrer Häuser. Von was die Politiker eben noch reden im Zusammenhang mit den Katastrophen, das sind die Dürren. Nun, klar, Dürre bedeutet, da ist kein Wasser. Wo kein Wasser, kann auch kein Leben existieren. Und auch sonst kommt alles zum Erliegen. Und natürlich trifft es besonders oft auch dann gerade diejenigen Menschen, die sowieso schon arm sind. Und das erscheint dann in den Medien natürlich besonders eindringlich. Soweit zunächst einmal zu dem Bild, was uns die Politiker zeichnen. Aber wie sieht die Sache jetzt denn wirklich aus? Nehmen die extremen, und ich betone, die extremen Wetterereignisse wirklich zu? Der Al Gore hat 2006 seine unbequeme Wahrheit verkündet, wo er vor einer drohenden Klimakatastrophe warnte. Und auch der von den Vereinten Nationen gegründete Weltklimarat, IPCC, vertritt die Ansicht, dass die Menschheit auf eine Klimakatastrophe zusteuert. Aber ist es jetzt wirklich gerechtfertigt, von einer drohenden Klimakatastrophe zu reden? Wie sehen die Messdaten aus und was ist eigentlich Klima? Zunächst einmal zum Klima. Unter Klima versteht man in der Regel ein 30-jähriges statistisches Mittel von Wetterelementen wie Temperatur, Windgeschwindigkeit und Niederschlag. Also wir dürfen das Klima nicht mit der Witterung bzw. mit dem Wetter über kürzere Zeiträume verwechseln. Ja, also wenn wir an das Wetter denken, dann können wir uns vielleicht noch erinnern, wie es vor ein paar Tagen war, aber mit Sicherheit können wir nicht im Kopf über 30 Jahre mitteln. Und da ist genau das Problem, unser Gefühl kann uns da täuschen. Also man muss die Daten wirklich auswerten, um zu sagen, ob da tatsächlich eine Veränderung da ist oder nicht. Es gibt auch kein Globalklima, also ein Klima für die ganze Erde, sondern es gibt im Prinzip Klimazonen, von polar bis tropisch. Und das Klima dieser Klimazonen, das war noch nie konstant und die Trends sind und waren oft unterschiedlich. Man sieht hier in diesem Diagramm ganz schön diese verschiedenen Klimazonen, ganz oben in weiß das Eisklima, in hellblau das Tundrenklima, lila boreales Klima, dann kommen wir, in grün das warm gemäßigte Klima, in gelb das subtropische Klima und in rosa das tropische Klima. Und für jede dieser Zonen haben wir im Prinzip ein anderes Klima. Und es ist also schon mal schwierig sozusagen zu sagen, was für ein Klima jetzt für den Globus überhaupt existiert. Und dann kommt noch was dazu. Wir leben ja auf der Nordhalbkugel unserer Erde. Aber wie sieht es bei der Südhalbkugel aus? Bei der Südhalbkugel wurde bis heute kein einheitlicher Erwärmungstrend gefunden. Im Gegenteil kühlt sich die Antarktis insgesamt eher weiter ab, anstatt sich zu erwärmen. Nur die Nordhalbkugel, wo wir drauf sitzen, hat sich in den letzten 150 Jahren einheitlich erwärmt. Also wenn man den gesamten Globus betrachtet, dann scheint sich das sogar eher ein bisschen wieder auszugleichen. Aber wir spüren natürlich auf der Nordhalbkugel vor allen Dingen die Erwärmung. Ich möchte jetzt im Folgenden Daten zeigen, die großräumig sind. Also jetzt nicht nur einfach regionale Unterschiede und langfristig, also wirklich große Zeiträume betreffend. Zunächst einmal die Anzahl aller US-Hurricanes, wie man hier in diesem Diagramm sieht. Das ist also die Anzahl der jährlichen US-Hurricanes im Zeitraum 1850 bis zur Gegenwart. In Blau sind die eigentlichen Messdaten. Ich habe hier die Internetlinks dazu angegeben, da können Sie sich die Daten selber runterladen, die sind frei verfügbar, das ist kein Geheimnis. Und Sie sehen schon, also die Daten, die Originaldaten, die zappeln rauf und runter, da sieht man eigentlich gar keinen Trend, deswegen habe ich eine rote Trendlinie eingerechnet. Und wenn man das aber statistisch auswertet, dann ist das kein signifikanter Trend des Mittelwerts. Also mit anderen Worten, hier bahnt sich keine Katastrophe an. Nun, wenn es nicht die Anzahl ist, vielleicht werden die ja stärker, die Hurricanes. Und hier sieht die relative Stärke der US-Hurricanes gezeigt. Stärke 0 entspricht Windgeschwindigkeiten unter 100 Kilometer pro Stunde. 1 ist 100 bis 150, 2 150 bis 175, 3 175 bis 200, 4 200 bis 250 und 5 über 250 Kilometer pro Stunde. Aber Sie sehen jetzt schon wieder mit bloßem Auge eigentlich, dass da gar kein Trend da ist. Das sagt uns auch die Trendlinie und die statistische Auswertung sagt, da ist gar kein Trend zu erkennen. Also keine Katastrophe abzusehen. Der Professor Roger Pilke, ein US-Umweltforscher, sagt, die US-Küste erreichen die Hurricanes, haben seit mindestens 1900 nicht an Häufigkeit, Stärke oder Schadenswirkung zugenommen. Das gilt auch für tropische Zyklone seit mindestens 1970. Bei diesen tropischen Zyklonen, da hat man keine Datenbasis, die so weit zurückreicht. Da wurde einfach die Wetteraufzeichnungen wurden eigentlich erst relativ spät begonnen. In Amerika hat man aber schon sehr lange sehr vernünftige Wetteraufzeichnungen, deswegen gehen die bis 1900 zurück. Aber wie hier eben bestätigt, wie wir auch gesehen haben, wir sehen hier keine Katastrophe, die sich anbahnt. Wie sieht es dann aus mit den Tornados? Hier ist die jährliche Anzahl starker US-Tornados gezeigt. Das sind Tornados mit Windgeschwindigkeiten über 220 Kilometer pro Stunde. Tornados kann man erst seit ungefähr 1950 vernünftig messen mit sogenannten Doppler-Radar-Beobachtungen. Und wie Sie hier also eigentlich schon mit bloßem Auge sehen können, ist da tatsächlich ein fallender Trend da. Auch statistisch ist das signifikant. Das heißt, es werden weniger sogar dieser Tornados. Wie sieht es dann aus mit den mittelstarken US-Tornados? Das sind Tornados mit Windgeschwindigkeiten von 140 bis 220 Kilometer pro Stunde. Nun, da schaut es so aus, als wenn ein leichter Trend da wäre, aber statistisch ist auch das wieder nicht signifikant. Und die schwachen habe ich Ihnen jetzt nicht gezeigt, aber das ist eigentlich nicht relevant. Es geht ja um Katastrophen und nicht um stärkere Winde. Professor Roger Pilke sagt noch einmal, US-Tornados haben seit 1950 nicht an Häufigkeit, Stärke oder Schadenswirkung zugenommen und es gibt Indizien, dass sie sogar abnahmen und das haben Sie jetzt hier auch gesehen. Der letzte Punkt, die Dürren, da gibt es also den sogenannten Bodenfeuchtigkeitsindex, mit dem man also hier arbeitet. Negative Indizes bezeichnen Trockenheit, also Dürren, positive Indizes Nässe. Und auch hier, wenn man das wieder statistisch auswertet, ergibt sich kein signifikanter Trend des Mittelwerts. Professor Roger Pilke sagt Folgendes, US-Dürren dauerten im letzten Jahrhundert überwiegend kürzer, waren seltener und nahmen eine kleinere Fläche ein. Auch global betrachtet, und das ist auch wichtig jetzt, gab es in den letzten 60 Jahren wenig Änderung. Also wie können wir das zusammenfassen? Eigentlich ganz einfach, aus den gezeigten Daten ist keine Zunahme der extremen Wettersituationen ableitbar. Trotzdem wird aber diskutiert, ob der Mensch verantwortlich ist für den Temperaturanstieg. Und der Temperaturanstieg ist ja real. Hier in Blau, also wieder die Messdaten, die habe ich ein bisschen geglättet. In Rot haben wir wieder die Trendlinie. Und wenn man sich das ansieht, dann ist es ein Temperaturanstieg von 0,9 Grad Celsius in den letzten 150 Jahren. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber signifikant. Der Rajendra Pachauri, ehemaliger Vorsitzender des Weltklimarats, sagt Folgendes. Die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig. Das ist also eine klare Aussage, kann man aus den Daten ablesen. Aber jetzt fängt er an zu interpretieren. Jetzt sagt er, der Großteil der durchschnittlichen globalen Erwärmung in den letzten 50 Jahren kann sehr wahrscheinlich auf den Anstieg der vom Menschen verursachten Treibhausgase zurückgeführt werden. Er meint, es sei sehr wahrscheinlich, aber beweisen kann er es nicht. Wie kommt man auf die Idee? Ich habe hier nochmal diese Temperaturkurve und in Gold ist hier unterlegt der Brennstoffverbrauch, der weltweite Brennstoffverbrauch in Milliarden Tonnen pro Jahr. Und Sie sehen, dass natürlich seit Beginn der Industrialisierung die Menschheit immer mehr verbrennt. Und das würde man natürlich vermuten, ja okay, vielleicht hängt es damit zusammen, ja, dass die Temperatur steigt. Aber jeder, der sozusagen ein bisschen Statistik macht oder Auswertung, Korrelationen macht, der weiß, wenn zwei Kurven miteinander korrelieren, dann heißt das noch lange, dass das miteinander was zu tun haben muss. Das kann aber, muss nicht. Also die Frage ist jetzt hier wirklich berechtigt zunächst einmal, ist der Mensch jetzt wirklich der Verursacher? Kann man das so eindeutig sagen? Bei jedem Verbrennungsvorgang entsteht Kohlendioxid. Und dieses Gas macht den sogenannten Treibhauseffekt. Wir haben hier ein Treibhaus. Viele Treibhäuser sind heute aus Kunststoff, aber wir nehmen jetzt mal an, das sei aus Glas. Das ist dann ein bisschen einfach effektiver in der Hinsicht. Dann geht das Sonnenlicht jetzt durch, das Glas hindurch, wird von den Pflanzen aufgenommen oder absorbiert, aber die senden auch wieder infrarotes Licht aus, beziehungsweise Wärmestrahlung. Und diese Wärmestrahlung kann nicht raus aus diesem Glashaus. Und das ist ja auch erwünscht, weil der Treibhausbesitzer möchte ja, dass da drin warm wird und damit die Pflanzen besser wachsen. Jetzt haben wir in der Atmosphäre natürlich da droben kein Glas, aber wir haben Kohlendioxid. Und das Kohlendioxid wirkt im Prinzip so wie ein dünnes Glas da oben. Also die Sonneneinstrahlung kommt, es wird von der Erde was zurückgestrahlt, Wärmestrahlung. Und das kann nicht alles in den Weltraum davon, sondern ein Teil geht wieder zurück und das erwärmt dann unsere Erde. Aber da ist zunächst einmal eine Sache, was viele Leute nicht wissen, dass die Ozeane einen viel größeren Einfluss haben auf den Treibhauseffekt als der Mensch. Wenn die Temperatur nämlich steigt, dann geben sie riesige Mengen von den in ihnen gespeicherten Treibhausgasen, Kohlendioxid und Wasserdampf ab. Und da ist jetzt eben der Wasserdampf wichtig, der beeinflusst den Treibhauseffekt fast 1000-mal mehr als das vom Menschen verursachte CO2. Wenn man unseren Planeten vom Weltall aus anschaut, dann ist es ein blauer Planet. Warum? Ja, weil 70% der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind. Und jetzt haben Sie die Situation, wenn Sie hier so ein Sprudelglas haben, dann haben Sie da Kohlendioxid drin. Ja? Und im Prinzip haben wir auch in den Ozean Kohlendioxid gelöst, aber natürlich nicht in den Mengen wie in einem Sprudelglas, sodass also die Ozeane Kohlendioxid abgeben können. Sie können es aber auch wieder aufnehmen. Und genauso gut können die Wasserdampf natürlich abgeben und wenn es dann wieder regnet, dann geht es als Niederschlag wieder zurück in den Ozean. Also mit anderen Worten, der Wasserdampf macht auch einen Treibhauseffekt, ganz genauso wie das Kohlendioxid, nur wesentlich effektiver. Und zwar habe ich hier mal die Effekte hingeschrieben. Der Wasserdampf macht 95% des Treibhauseffekts aus. Das gesamte Kohlendioxid in der Atmosphäre nur 4%, das ist ein Faktor 24 ungefähr. Das anthropogene CO2, also das Kohlendioxid, das der Mensch in die Atmosphäre entlässt, macht 0,1% aus, das ist ein Faktor 40. Und wenn man die beiden Faktoren multipliziert, 24 mal 40 ist ungefähr 950 oder aufgerundet ein Faktor 1000. Und die anderen Gase machen 1% aus. Also ich weise darauf hin, das heißt natürlich nicht, dass das anthropogene CO2 gar keinen Effekt hat. Die Effekte können sich ja kumulieren. Aber wie wir auch dann jetzt noch im Folgenden hören werden, das Problem ist, dass ja der Wasserdampf hier der größte Einflussfaktor in dem ganzen System ist. Und man weiß eigentlich am allerwenigsten darüber zum Beispiel, wie sich Wolken bilden oder welchen Effekt der Wasserdampf tatsächlich hat. Um Ihnen das nochmal zu veranschaulichen, sagt der Dr. Joseph DeLeo, ein US-Meteorologe, Folgendes. Wenn die Erdatmosphäre ein 100 Stock hohes Gebäude wäre, entspräche unser von Menschen verursachter anthropogener Anteil dem Linoleum-Fußbodenbelag. Im Vergleich dazu würde Wasserdampf, ein wesentlich effektiveres Treibhausgas, ein ganzes Stockwerk in den Tropen sogar bis zu 4 Stockwerke einnehmen. Denn der nächste Punkt, der einen stutzig macht, ist Folgendes. Wenn die vom Menschen verursachte CO2-Emission die Ursache für die globale Temperaturerhöhung wäre, dann müsste es ja einen Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen der globalen Temperatur und der Kohlendioxidkonzentration geben. Aber dem widersprechen Eisbohrkernmessungen aus der Antarktis. Was hat man da gemacht in der Antarktis? Man hat also solche Eisbohrkerntürme aufgestellt und so ein Eisbohrkern sieht aus wie hier, das ist so milchig. Und das ist auch sehr erwünscht. Warum ist das so milchig? Da sind lauter Luftblasen eingeschlossen. Und in diesen Luftblasen ist die Atmosphäre der Vergangenheit eingeschlossen. Wenn ich da also jetzt tiefer reinbohre, dann kriege ich sozusagen Informationen darüber, wie die Atmosphäre in der Vergangenheit beschaffen war. Diese Luftbläschen enthalten Kohlendioxid, also ich kann den Kohlendioxidgehalt untersuchen. Zusätzlich kann man anhand von dem in dem Kohlendioxid enthaltenen Kohlenstoff mit Hilfe der sogenannten Radiokarbonmethode das Alter bestimmen. Da möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Und die Temperatur erhält man dann noch mittels der Sauerstoffisotopenmethode. Das möchte ich Ihnen nur ganz kurz anschneiden, damit Sie ein bisschen eine Idee kriegen. Während Sie jetzt hier sitzen oder auch an den Bildschirmen, während Sie atmen Sie zwei Arten von Sauerstoff, mindestens zwei, eher drei sogar, aber der dritte Anteil ist sehr gering, ein. Und zwar gibt es zunächst einmal O16, also das Sauerstoff, der 8 Protonen, 8 elektrisch positiv geladene Teilchen im Kern hat und 8 Neutronen, 8 elektrisch neutrale Teilchen. Das macht 99,76% in der Atmosphäre aus. Und dann gibt es noch O18, das hat 2 Neutronen mehr. Also mit anderen Worten, Sie atmen gerade einen leichteren und einen schwereren Sauerstoff ein. Sie merken das aber natürlich nicht. Nun, wenn es einen leichteren und schwereren Sauerstoff gibt, dann muss es auch ein leichteres und schwereres Wasser geben, H2O, ja, je nachdem, wie schwer der Sauerstoff ist. Nun, was wird jetzt passieren, wenn es jetzt wärmer wird in den Ozeanen? Was wird jetzt leichter verdampfen? Und da brauchen Sie kein Physiker zu sein. Es erhebt sich das leichter in die Luft, was leichter ist. Also wird mehr von dem H2O16 verdampfen als das H2O18. Sie haben dann also praktisch in der Luft dieses Gemisch mit höherem H2O16-Anteil. Dann regnet es oder es schneit, es gibt dann also diese Gletscherbildung und das können Sie dann untersuchen. Und aus dem Verhältnis von H2O16 zu H2O18 kann man dann im Prinzip die Temperatur berechnen. Aber das nur mal so, damit Sie eine Idee davon haben. Die Frage ist jetzt aber, was kommt da raus? Die Eisbohrkernmessungen, die zeigen, dass die Temperatur und die Kohlendioxidkonzentration in der Vergangenheit kurz hintereinander angestiegen sind. Und so ein Verhalten erwartet man, wenn sich zuerst die Temperatur der Ozeane erhöhte, weil das Ausgasen des Kohlendioxid aus den Ozeanen kann der Temperatur schnell folgen. Wir müssen uns vorstellen, Sie haben die Ozeane und da ist das Kohlendioxid drin und wenn es jetzt wärmer wird, dann entweicht das Kohlendioxid relativ leicht oder relativ schnell. Im umgekehrten Fall, wenn zuerst die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre gestiegen wäre, dann hätte es viel länger gedauert, bis sich auch die Temperatur der Ozeane erhöht hätte. Warum? Ganz einfach, weil die Physiker sagen, die Wärmekapazität von dem bisschen Kohlendioxid in der Atmosphäre ist so gering im Vergleich eben zu der Wärmekapazität von dem Wasser. Wasser hat eine sehr hohe Wärmekapazität, es braucht also sehr lange, bis sozusagen die Ozeane erwärmt werden. Sie können das auch nochmal mit Ihrem Sprudelglas ausprobieren. Nach Möglichkeit aber vielleicht ein feuerfestes Glas, oder zumindest ein temperaturbeständiges, wenn Sie das auf die Herdplatte stellen. Zunächst einmal ist die Herdplatte ausgeschaltet und Sie beobachten, wie lange es dauert, bis das Kohlendioxid entweicht. Und wenn Sie dann einschalten, dann werden Sie feststellen, das entweicht viel schneller. Das ist im Prinzip genau dieser Effekt. Der Dr. Jean Jouzel, französischer Chemiker des Weltklimarats, sagt Folgendes: Die Daten legen uns nahe, dass zuerst die Erwärmung kam und dann das CO2 zunahm. Also im Prinzip Henne- und Ei-Problem, zuerst die Temperatur und dann das CO2. Also eigentlich anders, wie man es erwarten würde, wenn das CO2 wirklich die Ursache wäre für die Temperaturerhöhung. Das nächste Problem, das wir hier haben, ist Folgendes. Stieg jetzt die globale Temperatur erst seit Beginn der industriellen Revolution an oder vielleicht schon vorher? Und da gibt es ja die sogenannte Hockeyschlägerkurve des IPCC, des Weltklimarats. Warum Hockeyschläger? Nun, weil das hier, diese grüne Kurve, die sieht aus wie ein Hockeyschläger von der Seite. Und nach dieser Kurve wäre der Anstieg erst in der Neuzeit. Diese Kurve vertritt der IPCC oder hat sie sehr lange vertreten, aber wir werden dann später noch hören, dass sie eigentlich wieder zurückrudern. Aber zunächst einmal eine andere Kurve, die ich Ihnen hier zeige, das ist die Kurve vom Dr. Löhle. Ich komme auch auf den Wissenschaftler noch zu sprechen, aber was wir hier sehen zunächst einmal ist, dass so um 800 bis 1000 nach Christus es schon einen Anstieg gab. Und zwar ganz vergleichbar mit dem, was wir heute haben. Man muss eins wissen, die Kurve des Weltklimarats beinhaltet sogenannte Baumringmessungen. Und jetzt ist es so, man sagt, okay, je breiter die Baumringe, umso wärmer sei es gewesen. Das mag stimmen, dass die Bäume besser wachsen, wenn es wärmer ist. Aber es ist natürlich jedem Landwirt klar, es hängt natürlich auch von den Niederschlägen ab. Da kann es so warm sein, wie es will, wenn es nicht regnet, dann wächst der Baum trotzdem nicht. Also mit anderen Worten, man müsste eigentlich auch die saisonalen Niederschläge kennen, aber wenn ich die nicht kenne, dann verrauscht mir das mein Signal so sehr, dass ich es wahrscheinlich besser weglasse. Deswegen ist der Dr. Lölli hergegangen und er hat die Baumringmessungen einfach weggelassen und hat stattdessen überwiegend sogenannte Meeresoberflächentemperaturbestimmungen anhand der von Planktonbohrkernen mittels der Sauerstoffisotopenmethode, die ich Ihnen schon angeschnitten habe, und der Radiokarbonmethode. Um was geht es da bei dieser Meeresoberflächentemperaturbestimmung? Da geht es um Plankton, das sind kleine Mikroorganismen, die an der Meeresoberfläche leben. Wenn die sterben, dann rieseln die Skelette auf den Meeresgrund und die bauen da Sedimente auf. Das passiert auch jetzt momentan. Und Sie können auch da wieder reinbohren und das praktisch in der Vergangenheit untersuchen. Und da können Sie wieder den Kohlendioxidgehalt untersuchen und die Temperatur bestimmen. Interessant ist es, dass der Dr. Lölli ein amerikanischer Forstwissenschaftler ist, also ein Wissenschaftler, der sich mit Bäumen auskennt. Und so ein Wissenschaftler, der sich mit Bäumen auskennt, lässt die Daten von Bäumen weg, weil er eben weiß, dass das da an der Stelle nicht günstig ist. Und er hat für die Bestimmung des globalen Temperaturverlaufs der letzten 2000 Jahre ganz einfach 18 verschiedene Messreihen aus verschiedenen Veröffentlichungen anderer Wissenschaftler zusammengestellt. Also er hat jetzt keine eigenen Messungen gemacht, sondern ist einfach hergegangen, hat das, was es gab, zusammengetragen, in eine Tabelle geschrieben und hat es dann mehr oder weniger veröffentlicht. Und seine Kurve zeigt, dass es bereits im Mittelalter einen ähnlichen Temperaturanstieg wie in der Neuzeit gab. Man findet ein Maximum, eine sogenannte mittelalterliche Warmzeit, und ein Minimum, eine kleine Eiszeit. Ich möchte das hier nochmal zeigen. Das ist jetzt seine Kurve, hier die mittelalterliche Warmzeit, gefolgt von der kleinen Eiszeit, die man übrigens sehr schön in Europa belegen kann, dass es die gegeben hat, da hat es große Hungersnöte gegeben. Also wenn unser Globus kälter wird, ist es immer ganz schlecht. Nicht, wenn es wärmer wird, sondern die Vergangenheit zeigt, dass die Ernährungssituation dramatisch sich verschlechtern kann. Und das war hier schon eine kleine Eiszeit. Sie sehen, die Temperaturerniedrigung ist ja nicht besonders viel, aber es ist nicht gut, wenn es kälter wird. Und das ist hier die Neuzeit, da schwingt das System sozusagen wieder nach oben. Sie sehen schon, das Ganze scheint mehr zu schwingen. Für einen Physiker ist das irgendwie ein typisches Bild, da wird man sagen, okay, zuerst war das System zu warm, dann ist es praktisch übergeschwungen, zu kalt und jetzt schwingt es wieder nach oben. Also es sieht eher so aus, als ob wir einen natürlichen Effekt haben. Im Mittelalter kann es ja gar nicht der Mensch gewesen sein, da gab es noch gar keine industrielle Revolution. Gibt es weitere Bestätigungen für diese Kurve? Ja, die gibt es tatsächlich. Hier ist zum Beispiel der große Aletschgletscher. Das ist der flächenmäßig größte und längste Gletscher der Alpen im Kanton Wallis in der Schweiz. Da hat man gemessen, wie der wächst oder sich zurückzieht. Das ist hier im Hintergrund gesehen, kann man das sehen, das ist praktisch das schwarze Gebirge. Wenn man oben auf dem Gipfel des Gebirges ist, dann ist der Gletscher möglichst weit nach vorne, also praktisch fortgeschritten, und ist man im Tal, dann ist er zurückgezogen. Und da habe ich jetzt die Temperaturkurve vom Dr. Lölli überlagert. Und was man hier sehr schön sieht, ist also, dass dort, wo es eben nach der Temperaturkurve warm ist, tatsächlich auch der Gletscher zurückgezogen war, der war abgeschmolzen, und es gab in der kleinen Eiszeit sogar 3 Maxima in der Gletscherentwicklung. Also das passt sehr gut. Und was auch sehr gut passt, ist, dass der Hannibal hier die Alpen 218 vor Christus überquert hat. Der wäre gar nicht rübergekommen mit seinen Elefanten, wenn da noch die Gletscher gewesen wären. Deswegen sagt hier der Professor Christian Schlüchtern, Schweizer Umweltgeologe, vor 1900 bis 2300 Jahren lagen die Gletscherzungen mindestens 300 Meter höher als heute. So wurden in der Römerzeit die Gletscher kaum als solche erlebt, aus dem einfachen Grund, weil sie weit ab von den damals benutzten Alpenübergängen lagen und somit auch nicht als Hindernis empfunden wurden. Professor Gernot Patzelt, österreichischer Geograf und Hochgebirgsforscher, sagt, die gegenwärtige Gletscher- und Klimaentwicklung zeigt keine Verhältnisse, die es in der Vergangenheit ohne menschlichen Einfluss nicht schon mehrfach und lange andauernd gegeben hat. Der israelische Meteorologe Paldor Nathan sagt, Temperaturänderungen ähnlich denen, die sich laut Weltklimarat seit der industriellen Revolution ereigneten, gab es bereits in der historischen Klimageschichte der Erde. An dem gegenwärtigen Temperaturanstieg ist nichts Ungewöhnliches. Professor Horst Joachim Lüdecke, deutscher Physiker: Klima hat sich seit Bestehen der Erde stets und in allen Klimazonen gewandelt. Es war nie und nirgendwo auf der Erde konstant. Die Klimavergangenheit belegt, dass Klimaänderungen selbst in den letzten 2000 Jahren die heutigen Variationen an Schnelligkeit und Heftigkeit immer wieder übertrafen. Und Professor Timothy Patterson, kanadischer Meteorologe: Klimastabilität war noch nie ein Merkmal des Planeten Erde. Das Einzige, was beim Klima gleich bleibt, ist, dass es sich ändert. In der Vergangenheit waren die Temperaturen oft deutlich höher als heute und zwischendurch niedriger. Wie ich schon erwähnte, rudert der Weltklimarat zurück, und zwar bereits seit dem 21. September 2013. Da stand nämlich in der Online-Ausgabe der Zeitung Die Welt folgender Artikel: Im Mittelalter war es schon genauso warm wie heute. Wir haben das wärmste Klima aller Zeiten? Stimmt nicht unbedingt. Im Mittelalter gab es schon einmal so warmes Wetter, sagt der Weltklimarat und distanziert sich damit von seiner eigenen These. Der Weltklimarat relativiert seine frühere These, dass es nie so warmes Wetter gegeben habe wie heute. Im neuen, mit Spannung erwarteten Bericht des Beratungsgremiums der Vereinten Nationen heißt es, mit hoher Wahrscheinlichkeit sei es im Mittelalter in den Jahren 950 bis 1250, das haben wir auch gesehen, in einigen Regionen genauso warm gewesen wie heute. Man möchte es den Schaden begrenzen und sagt nur in einigen Regionen. Aber ich könnte Ihnen Daten zeigen, dass das weltweit so ist. Zum Beispiel hat man auf Grönland folgende Situation: Nicht ganz Grönland war warm, aber die Bewohner von Grönland haben also sozusagen während der Warmphase die Ernährung auf terrestrische Ernährung umgestellt. Also sie haben praktisch von dem gelebt, was auf dem Land war. Als aber dann die kleine Eiszeit kam, kann man richtig nachweisen, sind die mehr und mehr zum Fischfang übergegangen, weil eben das Land nichts mehr hergegeben hat. Und so kann man anhand solcher Indizien zeigen, dass diese Sache weltweit der Fall war. Ich fasse nochmal zusammen. Natürliche Faktoren spielen hinsichtlich des globalen Temperaturverlaufs eine viel größere Rolle als der Einfluss des Menschen über die Emission von CO2. Und die Ausdehnung der Gletscher bestätigt uns eine mittelalterliche Warmzeit mit ähnlich hohen Temperaturen wie heute. Professor Horst Joachim Lüdecke sagt: Es ist bis heute keine begutachtete wissenschaftliche Klimafachveröffentlichung bekannt, die auf der Basis von Messungen einen maßgebenden Klimaeinfluss des menschengemachten CO2 belegt. Also was er damit meint, ist Folgendes. Er sagt: Diskussion hin oder her, es gibt momentan keinen Wissenschaftler, der sich hinstellt und sagt, ich habe eindeutig gezeigt, dass der Mensch schuld ist an dem Klimawandel oder einen maßgeblichen Einfluss hat an der Klimaveränderung. So weit hängt sich sozusagen kein Wissenschaftler momentan noch aus dem Fenster. Das machen vielleicht eher die Politiker. Professor Reid Bryson, US-Atmosphärenwissenschaftler, Geologe und Meteorologe, sagt, es ist absurd, natürlich steigt die Temperatur an. Sie steigt seit dem frühen 19. Jahrhundert noch vor der industriellen Revolution an, weil wir aus der kleinen Eiszeit kommen und nicht, weil wir mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre stecken. Bei dieser ganzen Diskussion um das Klima ist ja eines wichtig, die Klimamodelle. Weil die Modelle, die sagen uns ja voraus, dass sozusagen eine Katastrophe sich anbahnt. Obwohl wir ja gesehen haben, aus den Daten selbst, einfach aus den Messdaten, sehen wir diese Katastrophe nicht. Und diese Modelle werden vor allem von den Wissenschaftlern des Weltklimarats erstellt, aber nicht nur natürlich, es gibt viele angegliederte Institutionen. Aber man kann sich mal betrachten, diese Modelle, ich habe es hier stark vereinfacht, da gäbe es viel mehr drüber zu sagen, aber ich habe die Folie mal genannt, Modelle auf dem Prüfstand. Hier in Blau sind wieder die tatsächlichen Messdaten geglättet, in Rot habe ich die Trendlinie eingezeichnet und in gestrichelt sind verschiedene Modelle. Hier zum Beispiel das IPCC-Modell in Orange aus dem Jahr 1988. Damals hatte man einen sehr starken Anstieg prognostiziert. Das hat sich aber bald als nicht wahr erwiesen, also hat man das Modell modifiziert. Bereits 1990 hat man den Anstieg deutlich geringer gestellt Aber dann hat man festgestellt, das geht eine Weile gut, aber irgendwann im Jahr 2003 hat man dann gesagt, okay, das ist immer noch viel zu steil, also ist man nochmal runtergegangen in der Steigung. Und Sie sehen schon, die Modelle mussten immer wieder angepasst werden. Es war immer wieder nötig, das zu verändern, um den Trend richtig wiederzugehen. Aber verstehen Sie, eigentlich sollen die Modelle ja was vorhersagen. Was hat das für einen Sinn, wenn man die ständig modifizieren muss? Irgendwie klappen scheinbar die Modelle also nicht. Woran liegt es, dass die Modelle immer wieder verändert werden mussten? Welche Antwort gibt es darauf? Und ich möchte nur eins noch sagen, aktuell ist es eine riesen Diskussion beim IPCC, weil nämlich von den rund 30 Klimamodellen nur ein oder zwei den tatsächlichen Verlauf momentan annähernd wiedergeben. Da ist also ein Riesenproblem mit den Modellen. Die geben viel zu viel Temperaturanstieg an, der ist eigentlich viel geringer. Die Antwort auf die ganze Frage hier ist einfach folgendes. Es ist Tatsache, dass die aktuelle Klimaforschung einfach noch in den Kinderschuhen steckt. Und das komplexe Klimasystem unserer Erde ist noch bei weitem nicht verstanden. Wie bei allem in der Wissenschaft ist es halt so, dass es ja eine mühselige Aufgabe oft ist, die Wahrheit zu ermitteln. Und man muss sich halt oft auf den Hosenboden jahrzehntelang setzen, bevor man überhaupt mal ein Modell machen kann. Professor Philip Stott, britischer Biogeograph, sagt, wird in einem so komplexen, gekoppelten, nichtlinearen und chaotischen System, wie es das Klima ist, eine Reduktion der Kohlendioxidemission eine lineare, vorhersagbare Änderung des Klimas hervorrufen? Die Antwort ist nein. Das ist Wissenschaft. Alles andere ist Dogma. Und am besten finde ich, sagt der Professor Wayne Hocking, US-Physiker, wir müssen weitere 20, 30 oder 40 Jahre messen, um einen langzeittauglichen Datensatz zu erhalten und erst dann können wir damit anfangen, brauchbare Vorhersagen zu machen. Die Forscher wissen einfach nicht genug, um irgendeine Aussage zur globalen Erwärmung zu machen. Also er sagt, das, was ich vorher schon erwähnt habe, die Forscher müssen sich eigentlich auf den Hosenboden setzen, noch mehrere Jahrzehnte und dann könnte man erst anfangen mit den ersten Modellen. Aber Sie wissen alle, die Modelle werden ja schon längst gemacht. Der Professor Freeman Dyson, US-Mathematiker, sagt, die Modelle lösen die Gleichungen der Strömungsdynamik und es gelingt ihnen sehr gut, die Strömungen in der Atmosphäre und in den Ozeanen zu beschreiben, aber es gelingt ihnen nur sehr schlecht, Wolken und Staub in der Atmosphäre, die Chemie und die biologischen Prozesse zu beschreiben. Sie beschreiben nicht einmal ansatzweise die Welt, in der wir leben. Ich hatte es schon kurz erwähnt, Wolkenbildung ist ein Riesenproblem für die Modelle. Man weiß eigentlich gar nicht, wie Wolken entstehen. Ja, würde man sagen, durch Kondensation, klar. Aber woher kommen denn die Kondensationskeime? Ja, die kommen zum Teil von der kosmischen Strahlung. Das hat vielleicht mit der Sonne was zu tun und so weiter. Da gibt es einige Veröffentlichungen, aber genau weiß man es nicht. Und sehen Sie, wenn die Modelle nicht einmal ansatzweise die Welt, in der wir leben, beschreiben, wie können sie dann das Klima richtig vorhersagen? Der Professor John Theon, ein US-Atmosphärenphysiker, sagt Folgendes, Klimamodelle sind nutzlos. Ich glaube, dass die Modelle keine realistische Simulation des Klimasystems darstellen, weil es viele wichtige kleinskalige, also Prozesse, die auf kleinem Raum oder in kurzer Zeit ablaufen, kleinskalige Prozesse gibt, die Modelle entweder sehr schlecht beschreiben oder komplett ignorieren. Ich hatte persönlichen Kontakt mit dem John Theon, der war von Anfang an ja mit dabei, als dieses ganze Projekt da bei der NASA auch losging und er hat damals den Wissenschaftler Hansen betreut. Und das war ein junger Wissenschaftler und die NASA hat jemand gesucht, der ihnen Modelle macht. Und ja, der Hansen, junger, aufstrebender Wissenschaftler, hat ihm gesagt, ich mache euch das. Und daraufhin hat er natürlich, wurde der entsprechend gefördert. Ich glaube, dass ein Institut da irgendwie gegründet wurde oder zumindest viel Forschungsgelder flossen. Und der John Theon hat zu ihm gesagt, das kannst du doch nicht machen. Du weißt doch ganz genau, dass wir doch noch nicht so weit sind. Und weil das eben so ist, aus diesem Grund, ist dann der John Theon eigentlich zu einem der größten Gegner von dieser ganzen Klimathematik geworden oder von den Klimamodellen. Ich fasse nochmal zusammen. Die Klimaforschung steckt noch in den Kinderschuhen. Die Klimaforscher müssen erst noch weitere, sage ich mal, 30 oder 40 Jahre messen, bevor sie das Klima unseres Planeten verstehen und anfangen können, brauchbare Klimamodelle zu entwickeln. Das wäre jedenfalls ein guter wissenschaftlicher Ansatz. Ich komme zur nächsten Frage, ist Kohlendioxid jetzt schädlich, dieses Gas, dieses Treibhausgas? In der Industrie entsteht es ja, wie wir hier sehen können, aber da entstehen natürlich auch noch andere Produkte, zum Beispiel entsteht SOx, also Schwefeloxide, NOx, Stickoxide, Feinstaub. Nun, Schwefeloxide, Stickoxide, die machen sauren Regen, das wollen wir nicht. Feinstaub ist schlecht für Allergien und Atemwegsbeschwerden, werden auch hervorgerufen. Aber das Kohlendioxid fällt hier also nicht in diese Kategorie derjenigen Stoffe oder Gase, die man hier unbedingt herausfiltern müsste. Genauso ist es im Straßenverkehr. Da entsteht zusätzlich noch das Kohlenmonoxid. Das ist schlecht für das Nervensystem oder das Herz-Kreislauf-System, wenn die Konzentration zu hoch wird. Aber Kohlendioxid ist ja eigentlich ein sehr positives Gas. Die Pflanzen brauchen das ja dringend für die Photosynthese. Die nehmen ja Wasser über die Wurzel auf, Kohlendioxid über die Blätter, kommt die Sonnenenergie noch dazu, die sie aufnehmen. Und dann bauen die ihr Pflanzenmaterial daraus auf und produzieren nebenbei noch den Sauerstoff, den wir dann einatmen können. Also die Pflanzen brauchen Kohlendioxid. Und je mehr Kohlendioxid sogar, umso besser. Hier sieht man zwei Kurven. Man sieht den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre in ppm, also in der millionste Teil, das ist eigentlich nicht viel. Und hier die Wachstumsverstärkung. Zwei Kurven, eine rote und eine blaue Kurve. Im Prinzip, je mehr Kohlendioxid, umso besser, aber es gibt hier den Effekt, der ist besonders positiv bei gestressten Pflanzen. Also bei Pflanzen, die eh schon, sagen wir mal, wo es zu feucht ist oder zu trocken ist oder wo es halt auch mit der Versorgung der Nährstoffe und so weiter nicht passt, die reagieren besonders positiv auf die Erhöhung des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre. Im Jahr 1900 hat man ungefähr 400 ppm in der Atmosphäre CO2 und im Jahr 2021 Entschuldigung, waren es 300 ppm und jetzt sind es 400 ppm. Und dieser Anstieg, der hat dann dazu geführt, dass das Pflanzenwachstum weltweit um 20-30% angestiegen ist. Das heißt also, die weltweite Produktion von Nahrungsmitteln im Übrigen ist dadurch angestiegen, ohne zusätzliche Dünger, gratis sozusagen. Sie sehen das hier nochmal am Beispiel von einer Pflanze hier bei 461 ppm, 782 ppm und 1218 ppm. Also je mehr Kohlendioxid, umso besser. Und im Übrigen wissen das schon längst die Besitzer von Treibhäusern, wenn die zum Beispiel hier Tomaten mit Kohlendioxid begasen. Weil das ist ein Dünger. Da wachsen die Tomaten einfach besser. Was hat die NASA gemacht? Die NASA hat Satellitenaufnahmen gemacht unseres Globus im Zeitraum 1982 bis 2015. Und das sehen Sie hier. Sie sehen hier eine Zunahme der Blattfläche. Und zwar weiße Flächen, das sind hier Wüsten- oder Eisregionen, wo fast keine Vegetation wächst. Dann gibt es ein paar braune Stellen, das ist natürlich ungut. Da wird abgeholzt zum Beispiel in den Tropen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen sieht man eine deutliche Zunahme der globalen Blattfläche in den letzten 33 Jahren, die der doppelten Fläche der Vereinigten Staaten entspricht. Also unser Planet ergrünt. Man rechnet hier die einfache Blattfläche, in den Tropen rechnet man im Übrigen mit bis zu 7 Blattebenen, da wächst ja sozusagen auf verschiedenen Ebenen die Vegetation. Die evolutionistischen Wissenschaftler, die gehen dabei davon aus, dass 70% davon durch die erhöhte Kohlendioxidkonzentration verursacht sind, weniger als 10% durch die erhöhte Temperatur und der Rest durch andere Faktoren. Der Mensch macht zum Beispiel durch Aufforstung nur 4% aus. Also wir können da so gut wie gar nichts machen, aber was hier wirklich passiert ist, der Planet wird grüner. Der Professor Ranga Muneni, US-Biologe, der die Studie durchgeführt hat, sagt, wir waren in der Lage, die zunehmende Begrünung größtenteils auf die düngende Wirkung der ansteigenden atmosphärischen CO2-Konzentration zurückzuführen, indem wir mehrere Computermodelle in Auftrag gaben, um das in den Satellitendaten beobachtete Pflanzenwachstum zu simulieren. Und noch was Interessantes, der deutsche Geologe und Klimaforscher Stefan Kröpelin, der die Sahara schon 30 Jahre lang studiert, stellt fest, dass die Sahara grüner wird. Also diese Wüste wird grüner. Er sagt, dort wo früher nichts als Wüste war, wächst jetzt nicht nur Gras, sondern auch Büsche und Akazienbäume. Im Allgemeinen führen höhere Temperaturen zwangsläufig dazu, dass die Luft mehr Feuchtigkeit von den Ozeanen aufnehmen kann, was mehr Niederschläge zur Folge hat, erklärt er. Nun, Sie können sich vorstellen, wir haben einen wasserreichen Planeten. Wenn es jetzt wärmer wird, was wird wohl passieren? Ja, es wird mehr Wasser einfach in die Atmosphäre verdampfen. Und was wird dann wieder passieren? Naja, das Wasser kommt wieder runter, über den Wüsten zum Beispiel. Ja? Das ist, was passiert. Wenn wir keinen Wasserplaneten hätten, dann müssten wir uns vielleicht schon Sorgen machen um diese Erwärmung, aber nicht so, wie die Situation eigentlich ist. Was bewirkt jetzt dieser erhöhte Kohlendioxidgehalt? Der bewirkt verstärktes Pflanzenwachstum, und ich habe schon gesagt, das bedeutet, dass dann einfach auch für die Industrienationen gratis höhere Erträge da sind bei der Nahrungsmittelproduktion. Aber auch in den Drittweltländern ist es so. Hier zum Beispiel Reis. Die deutsche Wissenschaftlerin Susanne von Kämmerer hat untersucht, wie wirkt es die Kohlendioxidkonzentration auf Reis. Sie haben Grundnahrungsmittel. Und wir sehen hier ganz deutlich, also links haben wir ganz wenig, das ist katastrophal, das wollen wir nicht. Aber rechts kann man das also ganz gut erkennen, dass das gut ist. Also praktisch bis 800 ppm haben wir da einen positiven Effekt. Und darüber hinaus ist auch nichts abzusehen, wie man aus anderen Veröffentlichungen weiß. Professor Fred Decker, US-Meteorologe, sagt, es gibt fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse, dass ein Anwachsen des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre viele positive Auswirkungen auf die natürliche Umgebung der Pflanzen und Tiere unserer Erde zur Folge hat. Und das haben Sie gesehen. Professor Freeman Dyson, US-Mathematiker, sagt, der wesentliche Grund, warum CO2 in der Atmosphäre so kritisch für die Biologie ist, ist der, dass es so wenig davon gibt. Stellen Sie das mal vor, ein Kornfeld, das mitten am helllichten Tag wächst, verbraucht in ungefähr 5 Minuten alles CO2 bis zu einer Höhe von 1 Meter. Wenn die Luft nicht ständig in Bewegung wäre, würde das Getreide aufhören zu wachsen. Ich fasse nochmal zusammen. Kohlendioxid ist kein umweltschädliches Gas, wie viele andere Brennstoffprodukte, zum Beispiel Schwefeloxide und Stickoxide, die zu saurem Regen führen. Kohlendioxid ist lebensnotwendig für die Photosynthese der Pflanzen. Und eine Erhöhung der CO2-Konzentration führt zu verstärktem Pflanzenwachstum und wird daher auch zur Begasung in Treibhäusern, zum Beispiel für Treibhaustomaten, eingesetzt. Weltweit ist durch den Anstieg des atmosphärischen CO2 in den letzten rund 100 Jahren das Pflanzenwachstum erheblich gewachsen, was zu einer deutlich erhöhten Nahrungsmittelproduktion, insbesondere auch in den Ländern der Dritten Welt, führte. Wenn man sich das Ganze so anhört, muss man sich natürlich die Frage stellen, warum dann Klimapolitik? Hier ist zunächst einmal zu nennen das Kyoto-Protokoll. Das ist ein im Februar 2005 in Kraft getretenes völkerrechtliches Abkommen. Das haben 192 Staaten unterzeichnet. Und die haben sich da verbindlich verpflichtet, die Emission von sogenannten Treibhausgasen zu reduzieren. Es wurde von den Vereinten Nationen initiiert, um den angeblich durch den Menschen verursachten gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Jetzt möchte ich mit Ihnen eine kleine Rechnung machen, das ist im Prinzip eine Dreisatzrechnung, das ist nicht schwierig. Wie wirksam sind die im Rahmen des Kyoto-Protokolls beschlossenen Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen und welche Kosten sind damit verbunden? Ja, ohne Kosten kann das Ganze ja nicht abgehen. Als Beispiel möchte ich mit Ihnen berechnen, welchen Effekt die von der EU bzw. Bundesregierung im Jahr 2014 beschlossene 40-prozentige Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis ins Jahr 2030 hat. Im Jahr 2014 betrug die CO2-Konzentration ungefähr 400 ppm. Gehen wir von einem angenommenen jährlichen Wachstum aus, von ungefähr 2 ppm, dann ergibt es bis ins Jahr 2030 eine Steigerung von 16 mal 2 ist 32, also ungefähr 30 ppm. Der deutsche Beitrag an der weltweiten CO2-Emission liegt bei ungefähr 3%. Das ist tatsächlich so wenig. Und damit ergibt sich ein deutscher Anteil von rund 0,9 ppm. Davon sollen jetzt laut Bundesregierung 40% eingespart werden, also rund 0,4 ppm. Der IPCC-Bericht aus dem Jahr 2013, aber man könnte auch einen anderen Bericht nehmen, die sind alle ungefähr ähnlich, der geht von einer globalen Temperaturerhöhung von rund 0,01 Grad Celsius pro einem ppm CO2-Steigerung aus. Und damit entspricht der deutsche Einsparungsanteil von 0,4 ppm einer Temperaturerniedrigung von nur 0,01 mal 0,4 ist gleich 0,004 Grad Celsius. Also im Prinzip ein vernachlässigbarer Effekt. Und der kann sogar vollständig verschwinden, wenn die Modellrechnungen des Weltklimarats nicht richtig sind, wie uns die gescheiterten Prognosen der Modelle für die Vergangenheit ja auch stark nahelegen. Das heißt, einem praktisch vernachlässigbaren Wert für die Temperaturerniedrigung stehen Kosten in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro gegenüber. Wie passt das zusammen? Hier sagt uns der Professor Fred Singer, ein US-Atmosphärenphysiker, Folgendes. Er gibt uns folgende Idee. Es gibt nicht den geringsten Anlass daran zu zweifeln, dass das Kyoto-Protokoll, selbst wenn es exakt eingehalten würde, einen vernachlässigbaren Effekt auf zukünftige Temperaturen hätte, ein Zwanzigstel eines Grads im Jahr 2050. Also wenn wir jetzt nicht nur Deutschland betrachten, sondern alle Staaten, die das Kyoto-Protokoll unterzeichnet haben, wenn die sich alle exakt dran halten würden, dann würde maximal ein Zwanzigstel eines Grads im Jahr 2050 gesenkt werden können. Warum gibt man jetzt also für Klimapolitik riesige Geldsummen aus, wenn die erzielbaren Effekte sogar im günstigsten Fall praktisch vernachlässigbar sind? Noch einmal der Professor Singer. Die zugrunde liegende Idee scheint zu sein, dass man die globale Erwärmung als Grund dafür vorschiebt, um die Benutzung von Energie einzuschränken. Es ist ganz einfach. Wenn Sie die Benutzung von Energie einschränken, schränken Sie das wirtschaftliche Wachstum ein. Und der deutsche Ökonom Ottmar Edenhofer in einem Interview im Ausland, das hier in Deutschland schwer zu finden war: Man muss sich von der Illusion befreien, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik sei. Tatsächlich findet durch die Klimapolitik eine Umverteilung des Reichtums in der Welt statt. Also es geht um wirtschaftliche Interessen. Und Hintergrund ist der Verkauf von grünen, sage ich jetzt mal, Umwelttechnologien. Indem man nämlich jetzt die Länder, die das Kyoto-Protokoll unterzeichnet haben, dazu verpflichtet, die Emissionsziele einzuhalten, sind diese ja angehalten, ihre Industrien auf CO2-ärmere Umwelttechnologien umzurüsten. Und woher kriegen die? Na, die müssen sie natürlich von den Industrienationen kaufen. Das heißt, auf diese Weise werden die Ökonomien der Industrienationen angekurbelt, gleichzeitig werden aber die Ökonomien der weniger entwickelten Länder kontrolliert und reguliert. Wer sind die Betroffenen? Die Betroffenen sind Milliarden Menschen, die heute in Armut leben. Die haben nämlich kein reines Trinkwasser wie wir, die können nicht einfach den Wasserhahn aufdrehen. Die haben nicht einmal Abwasserkanäle oft und auch keinen elektrischen Strom. Und die Krankheiten und die Sterblichkeitsrate aufgrund von Hunger, die würden in den betroffenen Entwicklungsländern stark ansteigen, wenn das wirtschaftliche Wachstum gebremst würde. Also die hier, die Kinder hier, die sind die Betroffenen. Wir dürfen nicht vergessen, wir kommen auch aus einer dreckigen Industrialisierungsphase heraus. Die liegt jetzt zwar schon eine Weile zurück, ja, können wir uns sicherlich nicht mehr erinnern, vorletztes Jahrhundert, aber wenn wir diese Phase nicht durchschritten hätten, wenn man uns damals die Daumenschrauben angelegt hätte sozusagen, wer weiß, ob wir jemals diesen hohen Standard, den wir heute erreicht haben, jemals erreicht hätten. Ja? Wir können uns heute diese ganzen teuren Filteranlagen und so weiter leisten, aber wir mussten da durch. Professor Frederik Seitz, US-Physiker, sagt noch einmal, die Einhaltung des Kyoto-Protokolls hätte sehr negative Auswirkungen, besonders für die technologisch unterentwickelten Länder, die sich gegenwärtig bemühen, aus der Armut herauszukommen und den über 4 Milliarden betroffenen Menschen Wachstumschancen zu eröffnen. Also 4 Milliarden Menschen betrifft es hier. Dann noch ist etwas interessant hier in dem Zusammenhang. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wäre eine jährliche Summe von rund 20 Milliarden Euro notwendig, um den weltweiten Hunger ein für alle Mal zu beenden. Und das wären nur 10% der jährlichen klimabezogenen Ausgaben. 10% von etwas, wo man nicht einmal weiß, ob das überhaupt einen signifikanten Effekt hat. Global betrachtet geht es den Vereinten Nationen also vor allem um ein stabiles Weltwirtschaftssystem. Und das wollen sie über eine globale Regierung erreichen, die wiederum die Weltwirtschaft kontrolliert. Das heißt, die Klimapolitik ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um diese globale Steuerung zu erreichen. Und das hat der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac zugegeben. Zitat: Das Kyoto-Protokoll stellt die erste Komponente einer authentischen globalen Regierung dar. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte installiert die Menschheit ein echtes Instrument globaler Regierungsgewalt. Wir dürfen das einfach so verstehen, es geht einfach darum, jetzt muss man ja sozusagen an den Tisch kommen. Ja, alle müssen jetzt zusammenkommen auf der Welt, um die Welt zu retten. Kann sich ja jetzt keiner sozusagen da drücken und sagen, ich mache da nicht mit. Und jetzt kann man zum ersten Mal, wenn alle an einem Tisch sind, ein erstes Regierungsinstrument installieren. Michail Gorbatschow, ehemaliger russischer Präsident: Das zunehmende Umweltbewusstsein unserer Zivilisation sowie die Notwendigkeit konsequenter Maßnahmen im Interesse der gesamten Weltgemeinschaft werden zwangsläufig vielfältige politische Folgen haben. Die vielleicht wichtigste Folge wird ein allmählicher Wandel des Status der Vereinten Nationen sein. Dieser Status wird unweigerlich gewisse Züge einer Weltregierung annehmen. Die erfolgreiche Durchsetzung der Klimapolitik und das Vorantreiben einer Weltregierung gründet sich auf einer Tatsache. Und die Tatsache ist einfach die, dass viele Menschen Umwelt- und Klimapolitik nicht voneinander trennen können. Ja, also nicht alles, was grün ist, ist automatisch das Gleiche. Und es geht mittlerweile so weit, dass immer mehr Menschen die Rettung von Mutter Erde als eines der dringlichsten Probleme der Menschheit sehen. Und man muss sagen, dass diese Auffassung zunehmend religiöse Züge annimmt. Kommen wir zum nächsten Punkt: Gaia, also Mutter Erde in Gefahr. Am besten drückt es hier der Sir William Golding, ein englischer Schriftsteller und Nobelpreisträger, aus. Er sagt: Wir haben unsere Erde, Mutter Gaia, wie ein Juwel im Weltall gesehen. Jetzt haben wir keine Entschuldigung mehr dafür, ihre Reichtümer als unerschöpflich und ihren Lebensraum als unbegrenzt zu betrachten. Wir sind Kinder dieses großen weiß-blauen Juwels. Durch unsere Mutter sind wir Teil des Sonnensystems und des gesamten Universums. Die gesamte Bandbreite von lebender Materie auf der Erde, von den Walen bis zu den Virussen, von den Eichen bis zu den Algen, könnte als ein einziger lebender Organismus betrachtet werden, der in der Lage ist, die Erdatmosphäre in einer Zusammensetzung aufrechtzuerhalten, die seinen Bedürfnissen entspricht. Also mit anderen Worten, unsere Erde, Mutter Gaia, das wird als eine Art Superorganismus betrachtet. Und diesen Superorganismus, den müsse man vor Ausbeutung und Umweltverschmutzung schützen. Und nicht der Mensch ist hier mehr die höchste Lebensform, sondern Mutter Gaia. Und Mutter Gaia ist der Ursprung allen Lebens und verdient es, bewahrt und verehrt zu werden. Nun, was machen die Politiker oder was machen die Vereinten Nationen? Die beobachten solche Trends und die haben also direkt gegenüber dem UNO-Hauptgebäude in New York ein Kirchenzentrum errichtet, wo diese großen Weltreligionen unter einem Dach vereint sind, nämlich Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus. Und das Ziel ist es, eine Vereinigung der Weltreligionen aktiv zu fördern, um daraus eine neue grüne oder grün angestrichene Weltreligion entstehen zu lassen. So sieht es da innen drin aus. Das sind also die Symbole der Weltreligionen zu sehen. Und angeblich beten die alle zum gleichen Gott, aber ich kann mir das eigentlich schlecht vorstellen, weil der Buddhist ja an gar keinen Gott glaubt und der Hinduist, der hat Millionen Götter. Also hier muss wohl der kleinste gemeinsame Nenner irgendwie her. Aber was jetzt interessant ist, wie der Dr. Robert Mueller, der der UN-Vizepräsident lange Zeit war der Vereinten Nationen und der Chefdenker, der auch viele Bücher geschrieben hat und der auch stark politischen Einfluss genommen hat auf die Bildung und so weiter. Mein großer persönlicher Traum ist es, eine gewaltige Allianz zu formen zwischen allen Religionen und religiösen Vereinigungen und den Vereinten Nationen. Wir brauchen dringend eine Organisation vereinter Religionen, um allen Menschen auf dieser Erde Aussöhnung, Einheit und Frieden zu bringen. Al Gore, den wir schon hatten am Anfang, er sagt jetzt hier interessanterweise, die Klimakrise ist kein politisches Thema, sie ist eine moralische und spirituelle Herausforderung an die Menschheit. Sie gibt uns auch die Möglichkeit, ein globales Bewusstsein auf eine höhere Ebene zu bringen. Robert Muller: Die Wurzel der ökologischen Krise ist eine spirituelle Krise. Genauso wie die Religionen und spirituellen Traditionen der Welt. Einen respektvollen Umgang mit einem heiligen Ganzen lehren, müssen spirituelle Werte und moralische Imperative der Menschheit helfen, eine Ehrfurcht vor allem Leben und vor der Heiligkeit des gesamten Planeten Erde zu entwickeln. Heiligkeit des Planeten Erde. Al Gore: Das Schicksal der Menschheit sowie der Religionen hängt von der zukünftigen Entstehung eines neuen Glaubens ab. Ach, jetzt haben wir es hier stehen. Es geht um einen neuen Glauben. Bewaffnet mit einem solchen Glauben kann es uns möglich sein, der Erde ihre Heiligkeit zurückzubringen. Robert Muller: Schritt für Schritt wird ein planetarisches Gebetsbuch von einer zunehmend vereinten Menschheit, die ihre Einheit sucht, erstellt. Die Menschheit sucht nichts weniger als ihre Vereinigung mit dem Göttlichen, ihre Transzendenz in eine höhere Lebensform. Das klingt schon sehr nach Evolution, nur jetzt eben eine Art geistliche Evolution, die also jetzt nach der biologischen Evolution kommen soll. Michail Gorbatschow, ehemaliger russischer Präsident: Tue der Umwelt anderer nichts an, was du nicht willst, dass deiner eigenen Umwelt passieren soll. Meine Hoffnung ist, dass die neue Erdcharta wie die 10 Gebote eine Bergpredigt werden wird. Es gibt bereits 10 Gebote dieser Umweltreligion, die sind in Stein gemeißelt. Und davon spricht er hier. Und weiter sagt er: Die Natur ist mein Gott. Für mich ist die Natur heilig. Bäume sind meine Tempel und Wälder meine Kathedralen. Also eine Art Naturreligion. Das gibt mir jetzt den Punkt, zur biblischen Perspektive zu wechseln. Die Bibel erklärt uns, dass es eine globale Sintflutkatastrophe gab, vor circa 4350 Jahren. Und die Welt vor der Sintflut war ganz anders als unsere heutige Welt. Das zeigen uns zum Beispiel die weltweiten Fossilien. In diesen Fossilien steckt circa 100 Mal mehr Kohlenstoff als in der gesamten heutigen Biosphäre. Mit anderen Worten, die Welt vor der Sintflut, die muss mit üppigem pflanzlichen und tierischen Leben angefüllt gewesen sein. Also, vielleicht so wie hier, ja, also wie in den Tropen heute bei uns. Jedenfalls ein insgesamt extrem grüner und in allen Lebensbereichen bevölkerter Planet. Aber dann schickte Gott diese Sintflut, diese Katastrophe, weil der Mensch weiterhin sündigte und sich von Gott abgewandt hat. Und die Tiere wurden dadurch rasch versteinert. Heute gibt es im Übrigen so gut wie keine Fossilienbildung. Man kann sich das eigentlich nur durch eine gewaltige Katastrophe erklären. Und das musste ganz schnell passieren unter Luftabschluss, sonst würden die Tiere nicht so mitten im Leben erfasst worden sein. Interessant ist jetzt aber Folgendes. Evolutionistische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre der Vergangenheit wesentlich höher als heute gewesen sein musste. Da gibt es das Mineral Goethit, das CO2 speichern kann, das zeige ich gleich. Und das führte weltweit zu üppigem Pflanzenwachstum, ganz ähnlich wie in den Tropen heute. Hier ist der Wissenschaftler, der das rausgefunden hat, der Creighton Yap. Er sagt: Daten von Goethit legen nahe, dass der atmosphärische CO2-Gehalt ungefähr 16 Mal höher war als heute. Also das sind, um in Prozent auszudrücken, 1600% mehr als heute. Das hier ist dieses Goethit, wird auch als Nadeleisenerz oder brauner Glaskopf bezeichnet. Das ist im Prinzip einfach ein Eisenoxid, das speichert, wie gesagt, das Kohlendioxid. Hier ist es mal gezeigt, das Kohlendioxid in der Vergangenheit von 1850 bis zur Gegenwart. Und da sehen wir also, dass es einen Anstieg gab von ca. 130 ppm in den letzten 150 Jahren. Das ist also nicht besonders viel. Ja, und jetzt schauen wir uns doch mal das im Vergleich an. Wir haben hier also diesen roten Datenpunkt. Der Evolutionist würde das natürlich nicht glauben. Der würde sagen, nee, ich glaube nicht an die Sintflut, aber der müsste den Datenpunkt trotzdem da oben einzeichnen, weil das eben die atmosphärische Konzentration in der Vergangenheit auf der Erde war. Die war schon mal so groß. 6000 ppm ungefähr. Und da sehen Sie da unten das kleine blaue Ding da unten, das ist jetzt unsere Kurve in der Neuzeit, ich habe das hier vergrößert. Sie sehen dieses winzige Fitzelchen, also das geht ein bisschen nach oben über diesen Mini-Anstieg da unten, da regen wir uns auf, aber die Welt ertrug ja schon mal gigantische 6000 ppm und mehr. Ja, bei so hohen ppm-Zahlen, da musste doch der Treibhauseffekt gigantisch gewesen sein, oder? Da eine völlige Katastrophe, die Erde hätte fast gekocht werden müssen, müsste man denken. Was war also wirklich der Fall? Und da gibt uns der Creighton Yap jetzt die Antwort. Der hat auch das untersucht und er sagt, dieser erhöhte CO2-Gehalt der Atmosphäre scheint jedoch nicht von ungewöhnlich hohen Temperaturen in den Tropen begleitet gewesen zu sein. Also obwohl der CO2-Gehalt so extrem hoch war, dramatisch höher als das, was wir heute überhaupt uns überhaupt vorstellen können, war die Temperatur nicht höher. Also mit anderen Worten, das müsste uns sehr stutzig machen über den Einfluss des CO2 auf die Temperaturerhöhung. Biblisch ist es also wie folgt zu sehen. Gott hatte die Welt vor der Sintflut gut erschaffen und er hatte ideale Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und Pflanzen eingestellt. Durch den hohen CO2-Gehalt der Atmosphäre wurde vor allem das Pflanzenwachstum stark verstärkt, während eben die Temperatur in den Tropen ähnlich wie hoch wie heute war. Also mit anderen Worten, Gott hat es einfach so als Dünger verwendet. Dünger aus der Atmosphäre, da kann man quasi alles gleichzeitig schön düngen. Aber auf die Temperatur hat es im Prinzip keinen Einfluss gehabt oder nur minimalen. Aus biblischer Sicht besteht daher auch heute kein Grund zur Panik aufgrund eines erhöhten CO2-Gehalts der Atmosphäre. Insbesondere, weil wir ja von der Bibel her wissen, dass das erst Jahrtausende her ist und nicht irgendwie Jahrmillionen oder Jahrmilliarden. Nach der Bibel hat Gott den Menschen als Verwalter über die Schöpfung eingesetzt. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehört in verschiedenen Beiträgen. Und ein guter Verwalter soll sich vor allen Dingen auch um die Nöte kümmern, die die Menschen betreffen. Das heißt, er soll umsichtig vorgehen, nicht überstürzt. Ja, soll sich erst auf den Hosenboden setzen sozusagen und dann erst einmal seine Messungen machen, jahrzehntelang. Und er soll vor allen Dingen nicht aus egoistischen Motiven heraus handeln. Und das bringt mich jetzt zum letzten Punkt. Welche Katastrophe droht denn wirklich? Die Auffassung, dass das Klima unserer Erde instabil sei und dass es durch den Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht werden könne, das kommt aus evolutionistischem Denken. Danach ist es ja so, dass sich unser Klima angeblich über lange Zeiträume ganz zufällig in einem quasi stabilen Zustand eingependelt hat, aber relativ störanfällig ist. Wir müssen eins verstehen. Ich meine, die Wissenschaftler kochen alle nur mit Wasser. Und wenn der Wissenschaftler ein Modell macht, dann steckt er in das Modell gewisse Annahmen rein. Warum muss er Annahmen reinstecken? Weil man nie alles weiß. Wenn wir alles wüssten, dann müssten wir keine Annahmen machen, dann müssten wir wahrscheinlich nicht einmal Modelle machen, dann wüssten wir es ja schon. Nein, aber man macht sozusagen gewisse Annahmen und diese Annahmen kommen aus einem Weltbild. Und das Weltbild, das der Evolutionist reinsteckt, ist das, dass er zufällig sich das eingependelt hat. Für ihn existiert Gott nicht. Es gibt keinen Gott, der das Klima in der Hand hat, der dafür sorgt, dass das Klima stabil bleibt. Für ihn ist es so, als ob Gott gar nicht da wäre und ich habe nur ein natürliches System und wer weiß, wohin das läuft. Also ist es schon eingebaut in die Gleichungen, diese Ungewissheit sozusagen ist schon eingebaut. Mit anderen Worten, das, was ich dann einbaue, was wird dann wohl rauskommen? Also kann das Modell schlauer sein als der, der das Modell erstellt hat? Natürlich nicht. Und das Modell spiegelt immer das wieder, was man reingesteckt hat oder anders ausgedrückt, man bekommt das raus, was man reingesteckt hat. Und das Ergebnis ist hier eben, dass die Leute regelrecht Angst davor haben, dass ihnen dieses System aus dem Ruder läuft Weil das haben sie in die Modelle auch so reingesteckt. Als Folge von diesem evolutionistischen Denken entwickelt sich jetzt auf unserem Globus gerade eine neue grüne Weltreligion, ja, weil die Leute natürlich auch alle Angst haben, weil je weniger Gott sozusagen an Gott geglaubt wird, umso mehr Angst hat der Mensch. Angst davor, dass irgendwie die natürlichen Prozesse aus dem Ruder laufen und man versteht sie vielleicht noch gar nicht richtig. Und dann reagiert man eben aus so einem Motiv raus. Die Politiker springen jetzt mittels Klimapolitik auf diesen Zug auf und nutzen das, um ein globales Wirtschaftssystem und eine globale Regierung zu etablieren. Man darf ihnen da gar nichts Negatives unterstellen. Wer möchte schon, dass die Weltwirtschaft zusammenbricht? Aber es ist halt die Frage, ob das der richtige Ansatz ist. Und vor allen Dingen spielt es ja offensichtlich keine große Rolle, ob die wissenschaftlichen Daten jetzt tatsächlich klimabezogene Maßnahmen rechtfertigen oder nicht. Ja, das ist jetzt hier eher zweitrangig. Eine weitere Folge dieses evolutionistischen Denkens ist die Vernachlässigung dringenderer Probleme, wie zum Beispiel des weltweiten Hungers, das haben wir schon gehört, oder zum Beispiel die vorausschauende Hilfe für die Menschen der betroffenen Küstenregionen und Inseln. Warum evakuiert man da nicht eigentlich schon langsam? Das scheint so nicht so zu eilen offenbar. Im Gegenteil, die Ökonomien ärmerer Länder, die werden stärker belastet, und die Ökonomien der Industrienationen, die wachsen weiter fleißig. Ich denke, dass diese negativen Folgen vermieden werden könnten, wenn man anstatt von evolutionistischen Annahmen von der Bibel ausgehen würde. Wenn man das tun würde, dann würde man verstehen, dass unser Klimasystem viel stabiler ist als von den Vertretern der Evolutionstheorie vermutet. Es betrug bereits in der relativ nahen Vergangenheit viel höhere CO2-Werte. Und was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir Gott sozusagen auch noch hier haben in der Gleichung, wenn ich das so sagen darf, Gott hat es in der Hand. Ja? Und das ist ein Unterschied, als wenn die natürlichen Systeme vollkommen frei laufen und kein Gott existiert. Wenn man nach biblischen Prinzipien handeln würde, dann würde nicht ein imaginärer Klimakollaps bekämpft werden, sondern man würde zunächst einmal das bekämpfen, was man direkt vor Augen hat. Nämlich zum Beispiel den weltweiten Hunger. Weil das Problem, da brauche ich keine Modelle machen. Ja? Das ist offensichtlich. Und es würde auch nicht Gaia angebetet werden, sondern es würde der einzig wahre Gott und sein einziger Sohn Jesus Christus angebetet werden. Weil auch dafür gibt es nämlich Beweise. Wir haben halt viel darüber gehört, dass es keinen Gottesbeweis in dem Sinne gibt. Aber es gibt einen Beweis, dass Jesus Christus gelebt hat und sogar, dass er von den Toten auferstanden ist. Wir wissen das. Warum? Weil ohne das hätte es das Christentum nie gegeben. Weil diejenigen, die nämlich damals seine Jünger waren, die haben sich zuerst versteckt und waren sozusagen verängstigt, aber als sie ihn dann gesehen haben, war das ganz anders. Da waren die völlig verwandelt und vollkommen überzeugt und gingen auch in den Tod. Man geht nicht für eine Illusion in den Tod, sondern das war ganz offensichtlich, was die erlebt hatten. Und das war auch der Grund, weswegen sich der christliche Glaube in den ersten Jahrhunderten so ausgebreitet hat. Also wir haben sozusagen von der Bibel her eine Kette von historischen Zeugen, die zurückgeht, bis auf die Auferstehung von Christus. Nur sind wir heute halt so weit weg, dass wir meinen, das sei irgendwie ein Märchen. Und wir vertrauen lieber der Wissenschaft, aber das ist immer ein Fehler. Weil eben die Wissenschaft ja auch nur mit Annahmen und Modellen arbeitet. Und das, was heute als das tolle Modell präsentiert wird, ist morgen vielleicht schon der Schnee von gestern. Mangel die Nächstenliebe und die Verehrung falscher Götter ist aber nach der Bibel Sünde. Und weil Gott absolut sündlos und rein ist und er keine Sünde dulden kann, muss er die Sünde im Leben jedes einzelnen Menschen richten. Und die Strafe für die Sünde ist eben ausnahmslos die ewige Verdammnis oder die Hölle, ganz egal, wie viel Sünde ein Mensch im Lauf seines Lebens angehäuft hat. Und ich sage es immer wieder an dieser Stelle, ich kann mit meinen Arbeitskollegen über Gott und die Welt diskutieren, man kann gut philosophieren, ob Gott existiert oder nicht und wie er vielleicht ist und so weiter, aber wenn es um die Frage geht, dass Gott auch der Richter in meinem persönlichen Leben ist, dann habe ich beobachtet, dass die Diskussion in der Regel schnell zu Ende ist. Das will man nicht hören, das sei mittelalterlich oder so. Dabei hat es mit Mittelalter ja gar nichts zu tun, sondern die Evangelien erklären uns von Anfang an und Jesus Christus erklärt uns von Anfang an, dass es darum geht. Er kam ja nur deswegen, um dieses Problem zu lösen, das Problem unserer Sünde, und ging deswegen ans Kreuz. Also noch einmal, um diesem schrecklichen ewigen Schicksal zu entrinnen, Gott will das ja nicht, hat Gott in seiner Liebe vor rund 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Gott wurde der Mensch und er bezahlte am Kreuz für die Sünde der Menschen. Und jetzt verspricht Gott, dass jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, das heißt, der ihm völlig vertraut und ihn als Herrn über sein Leben annimmt, nicht verdammt wird und er erhält das ewige Leben in Freude bei Gott. Aber es geht hier um einen Herrschaftswechsel in meinem Leben oder im Leben jedes Menschen, den Gott verlangt. Gott sagt, du gehst ja von Haus aus deine eigenen Wege. Du gehst nicht die Wege, die ich für dich gedacht habe, insbesondere gehst du nicht die Wege mit mir. Und das habe ich auch über 40 Jahre lang so gemacht. Und bis Gott also auf ganz fantastische Weise in mein Leben eingegriffen hat. Und deswegen mache ich auch diese Vorträge hier. Wen es interessiert, es gibt auch DVDs. Ich mache jetzt nur kleine Werbung, aber ich habe keinen großen Werbespot hier. Sondern auf den DVDs, die man finden kann im Internet unter meinem Namen, unter janasch.org. Da ist in den Extras mein Zeugnis drauf. Ungefähr eine halbe Stunde Interview, aber das würde jetzt den Rahmen wohl sprengen. Was folgt aus dieser ganzen Situation? Es folgt daraus, dass die größte Katastrophe, die einen Menschen treffen kann, nicht eine Klimakatastrophe ist, sondern es ist die ewige Strafe für die Ablehnung von Gottes Sohn, von Jesus Christus. Also anstatt sich Gedanken zu machen über das Klima, sollte ich mir eigentlich doch erst einmal Gedanken machen über mein persönliches Verhältnis zu Gott und wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Und erst wenn das geklärt ist, dann kann ich mich sekundär zum Beispiel auch um solche Fragen wie Klima und Umwelt kümmern. Wir sind ja auch als Verwalter eingesetzt, aber es ist sonnenklar, dass der Christ nicht in erster Linie den Auftrag hat, diese Welt hier zu bewahren oder zu retten, sondern in erster Linie haben wir den Auftrag, das Evangelium zu verkünden, um möglichst viele Menschen in die Ewigkeit mitzunehmen. Das ist der eigentliche Auftrag, ja? Der eigentliche Auftrag, den wir haben. Noch ist der Weg zu Gott frei und jeder, der sich heute zu Jesus Christus bekehrt, der erhält die Vergebung seiner Sünden und das ewige Leben bei Gott. Das ist immer noch möglich. Das heißt, Gott lässt jedem Menschen die Wahl, wie er die Ewigkeit verbringen will. In der Bibel heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das Problem in Anführungszeichen ist, Gott ist Liebe. Und seine Liebe ist so unendlich groß, dass er das Beste, was er hatte, das Liebste, was er hatte, gegeben hat, nämlich seinen Sohn. Und wenn wir das ablehnen, dann bleibt, ja was ist abgelehnte Liebe, dann bleibt nur noch Zorn. Und das wünsche ich niemandem. Ich wünsche möglichst vielen, dass sie in der Ewigkeit mit dabei sind. Und insbesondere, dass sie eben nicht mehr das glauben, was ihnen durch diese weltlichen Philosophien vermittelt wird. Wir haben heute schon im Laufe des Tages eine ganze Reihe Dinge dazu gehört, was es auch für soziale Folgen hat. Aber die ganze Evolutionstheorie mit ihren wissenschaftlichen und sozialen und moralischen Folgen bringt die Leute weg von Gott und lässt sie nicht mehr das Wichtigste erkennen, nämlich das, wie sie mit Gott wieder ins Reine kommen können. Vielen Dank.